Es ist im Meersalz, im Honig, im Mineralwasser und nun wurde es auch noch in großem Stil in Teebeuteln nachgewiesen. Mikro- und Nanoplastik, also winzig kleine Kunststoffpartikel. Jede Woche nehmen wir, ohne es zu merken, bis zu 5 Gramm Plastik auf, die dann in unserem Magen-Darm-Trakt landen. Das ist so, als würden wir jede Woche eine ganze Kreditkarte essen. Gesund kann das kaum sein, klar. Aber wie schädlich ist Plastik im Magen und Darm wirklich? Wie wirken sich die Partikel auf unseren Körper und unsere Gesundheit aus? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns diese Woche im Forschungsquartett von Detektor FM. Ich bin Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Mikro- und Nanoplastik. So nennen wir winzig kleine Plastikpartikel, die uns permanent umgeben. Mikroplastik umfasst alle Partikel, die kleiner als 5 mm sind, also kleiner als eine Standard-Bügelperle. Nanoplastikpartikel sind im Vergleich dazu nochmal bedeutend kleiner, höchstens einen Mikrometer groß. Zum Vergleich, ein normales Blatt Papier ist 80 Mikrometer dick. Eine Studie aus Wien und Graz untersucht, was Mikro- und Nanoplastik in unserem Körper anstellt. Denn wir können uns gar nicht dagegen wehren, dass jeden Tag Kunststoffteilchen in unserem Magen-Darm-Trakt landen. Professor Verena Pichler arbeitet an der Universität Wien und leitet die Studie gemeinsam mit ihrem Kollegen Professor Lukas Kenner. Fest steht, je kleiner die Plastikpartikel, die wir aufnehmen, desto schädlicher sind sie für uns. Doch noch ist die Forschungslage eher dünn. Erst vor ein paar Jahren haben WissenschaftlerInnen angefangen, sich dem Themenkomplex zu widmen, so Verena Pichler. Meine Kollegin Ina Lebetjew hat mit ihr über ihre Forschung gesprochen und wollte zuerst von ihr wissen, wie reagieren unser Magen und unser Darm auf den ganzen Kunststoff?
Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich unser Magen-Darm-Trakt der erste Weg ist, wie Mikro-Nanoplastik aufgenommen werden kann. Das heißt, wir nehmen das einfach zu uns, wir schlucken das über unsere Nahrung, aber atmen es auch ein. Auch hier geht es praktisch in den gastrointestinalen Trakt, wie wir das so schön nennen. Und geht dann einfach einmal praktisch den Verdauungsweg, den auch alle anderen Nahrungsmittel gehen. Das Wichtige hier ist, dass natürlich unser Magen-Darm-Trakt damit nicht sehr gut umgehen kann. Das heißt, die größeren Partikel verbleiben mal dort und interagieren mit dem sogenannten Mikrobiom. Die kleineren Partikel können zu einem gewissen Teil aber auch aufgenommen werden. Auf der einen Seite durch einfach Zellen, die dort sind. Sie können aber auch übergehen in die Blutbahn. Das ist aber bei einer einfachen Aufnahme eher sehr gering. Also da sind wir vielleicht bei unter 1% dessen, was wir aufnehmen, wird wirklich aufgenommen. Der Rest wird dann über eine längere Zeit eben einfach wieder ausgeschieden.
Okay, das ist sozusagen eine halb gute Nachricht, dass der Großteil der Partikel ausgeschieden wird. Aber dieses 1% oder unter 1% kann ja trotzdem was anrichten. Wo lagern sich diese Plastikpartikel, die wir im Körper behalten, wo lagern die sich an? Und was kann daraus entstehen?
Also Sie sagen schon, es ist eine halb gute Nachricht. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Nämlich auch das Mikroplastik, was ausgeschieden wird, hat einen Effekt. Und zwar auf unser Mikrobiom. Das wissen wir mittlerweile, dass es hier gewisse Interaktionen gibt. Gewisse Bakterien können sich anlagern. Das heißt, es kann sein, dass ein Bakterienstamm des Mikrobioms sich zum Beispiel mehr vermehrt als ein anderer Stamm. Das heißt, hier kommt es zu Änderungen im Mikrobiom. Das ist einmal der erste Schritt. Das sind die Partikel, die einfach im Magen-Darm-Trakt sind.
Können Sie noch mal ganz kurz erklären, was ein Mikrobiom ist?
Also das Mikrobiom, es gibt unterschiedliche, aber jetzt reden wir natürlich vom Magen-Darm-Trakt, sind die eigentlich gewünschten Bakterien, die wir in uns haben, die uns bei der Verdauung unterstützen. Und die Gesamtheit dieser unterschiedlichen Spezies nennt man Mikrobiom.
Okay, also sehr spannend. Sie sagen, auch wenn der Teil ausgeschieden wird, wirkt sich das auf unsere Darmbakterien aus, ja?
Genau.
Und wie?
Genau wissen wir persönlich noch nicht. Es gibt mittlerweile mehrere Studien dazu, die einfach zeigen, dass gewisse Bakterienstämme dann besser wachsen als andere. Das heißt, es kommt zu einer anderen Zusammensetzung. Was es jetzt genau für Auswirkungen hat, können wir jetzt aber noch nicht hundertprozentig beurteilen.
Aber Sie haben in Ihrer Studie ja auch Erkenntnisse gewonnen. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie erfahren haben und was Sie rausgefunden haben?
Genau, unsere Studie basiert jetzt weniger auf dem Mikrobiom, sondern eigentlich, was mit den kleineren Partikeln passiert, die auch aufgenommen werden. Und es gibt hier auch schon mehrere Studien dazu, dass das sehr unterschiedlich ist, wie gesund der Magen-Darm-Trakt ist. Das heißt, wenn ich Entzündungen habe, passiert hier mehr Aufnahme, als wenn ich einen gesunden Magen-Darm-Trakt habe. Im ersten Schritt können die Partikel einfach von den Zellen im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden und in weiterer Folge kommt es zu entzündlichen Prozessen. Und die entzündlichen Prozesse verstärken natürlich dann potenziell auch entzündliche Aspekte im Magen-Darm-Trakt. Des Weiteren haben wir gesehen, die Partikel werden wirklich aufgenommen und die Zelle weiß im ersten Schritt dann überhaupt nicht so genau, was sie mit diesen Partikeln machen soll. Das heißt, er wird einfach eingekapselt und bleibt dann einfach einmal aufgenommen. Und die Zellen teilen sich trotzdem einfach weiter.
Und wenn Sie sagen, dass da Entzündungen entstehen können, also macht uns dann sozusagen Mikroplastik in unserem Körper krank?
Es kommt immer sehr häufig natürlich darauf an, wie die Dosis ist und die kann sehr unterschiedlich sein. Aber sehr große Mengen an Mikroplastik würden uns über lange Zeit krank machen, ja.
Wie sind Sie da überhaupt vorgegangen? Wie haben Sie das rausgefunden und wie haben Sie daran geforscht? Oder Sie sind ja immer noch dabei, also wie gehen Sie daran?
Unser Fokus ist sehr stark eben auf zellbasierten Systemen und die Studie war auch mit einem zellbasierten System. Das heißt, wir bauen auf der einen Seite kleine Organismen, die das Gewebe des Magen-Darm-Trakts nachzeichnen und können dort dann schauen, wie sich das Mikroplastik verhält. Auf der anderen Seite schauen wir uns das aber auch auf zellulärer Ebene an. Das heißt, wir schauen an, gibt es gewisse toxische Effekte in der Zelle? Was macht die Zelle mit diesen Partikeln? Und ich komme ja eigentlich aus der medizinischen Bildgebung und ein wichtiger Punkt ist hier, wie kann ich eigentlich dieses Mikro- und Nanoplastikpartikel überhaupt sichtbar machen? Was wir hier machen, ist eben, wir versuchen es entweder durch einen sogenannten Fluorophor, der uns einfach ein Lichtsignal gibt, aber auch durch Radioaktivität, die auch in der medizinischen Bildgebung verwendet wird, sichtbar zu machen und einfach hier nachweisen zu können, wohin der Partikel genau geht und was die Zelle dann mit diesem Partikel überhaupt macht.
Und welche Faktoren spielen für das Verhalten von diesen Partikeln in den Zellen eine Rolle? Was müssen Sie bedenken oder welche Punkte sind da interessant und wichtig?
Das ist ein extrem komplexes Thema und ist dementsprechend auch extrem spannend. Also ob die Partikel aufgenommen werden und ob die Zelle damit wirklich gut umgehen kann, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Die können wir im Moment noch gar nicht genau beurteilen. Auf der anderen Seite spielt natürlich eine sehr große Rolle, wie groß ist der Partikel. Es gibt eine sehr große Größenabhängigkeit, ob aufgenommen wird oder nicht. Es kommt darauf an, wie der Partikel aussieht. Also wenn ich zum Beispiel von Kleidung einen Partikel einatme oder verschlucke, dann sind das ja Fasern. Das schaut ganz anders aus, als wenn ich von einer Plastikflasche einen Abrieb habe. Das ist eher scharfkantiger. Und wenn ich irgendetwas verschlucke, was von einem Autoreifen kommt, schaut das wieder ganz anders aus. Das heißt, auch die Form, wie das Ganze zusammengesetzt ist, macht natürlich einen enormen Unterschied. Der nächste Faktor ist auch, wie ist überhaupt die Zusammensetzung? Das heißt, was ist das überhaupt für ein Plastik? Wir haben insgesamt auf der Welt ja mehrere hunderte unterschiedliche Plastikarten. Wir haben Additive drinnen. Das ist natürlich immer sehr häufig diskutiert. Was ist überhaupt alles im Plastik drinnen? Wir haben Farbstoffe im Plastik. Beim Autoreifen haben wir teilweise auch angelagerte Schwermetalle einfach aus den Abgasen und andere Stoffe, die sich hier anlagern können, aber auch selbst im Plastik sind. Und wir müssen die Gesamtheit all dieser Faktoren irgendwie studieren.
Hat Sie bei der Forschung bisher irgendwas besonders erstaunt oder überrascht oder fanden Sie irgendwas besonders bemerkenswert, was Sie herausgefunden haben oder gesehen haben?
Also für mich war schon sehr spannend zu sehen, dass die Zelle sich einfach weiter teilt. Das heißt, auch wenn Mikroplastik aufgenommen worden ist, bleibt die Zelle eigentlich in einem lebendigen Status. Wir haben hier keine sogenannte akute Toxizität. Auf lange Sicht würde sich das aber natürlich anreichern. Und was hier ganz klar ist, ist die ständige Auseinandersetzung mit den Mikro- und Nanoplastik ist eigentlich das, was für den Körper schädlich ist. Also eine Einmaldosis wäre nicht so tragisch, aber dadurch, dass wir das einfach tagtäglich zu uns nehmen, über Jahre oder Jahrzehnte und die Konzentrationen auch stetig steigen, weil natürlich mehr Plastik produziert wird und dementsprechend auch in der Umwelt vorhanden ist, ist das, was eigentlich auf lange Sicht eher der Faktor ist, der uns hier ja die einfach zu Krankheiten führen.
Ich habe in Ihren Studienunterlagen online gelesen, dass es erste Hinweise eben dafür gibt, dass Plastikpartikel die Metastasierung von Tumoren fördern können. Also kann Mikroplastik die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigen tatsächlich?
Also was bisher in der Datenlage wirklich gesichert ist, ist, dass es eben zu entzündlichen Prozessen führen kann. Es wird sogenanntes Reactive Oxygen Species werden freigesetzt. Und entzündliche Prozesse, wenn sie zu lange bestehen, können auch zu Krebs führen. Also man kann hier schon einen indirekten Zusammenhang auf jeden Fall darlegen. Was bei uns besonders interessant war, ist eher der Fakt, dass durch die Aufnahme dieser Nanopartikel natürlich die Zelle beeinflusst ist. Es kapselt ja diese Nanopartikel ein und das sind eigentlich Teile der Zellmembran, die diese Kapsel hervorrufen. Und dadurch ändern sich ein bisschen die Eigenschaften der Zelle. Wenn ich mir die Zelle im Mikroskop anschaue, sieht sie so aus, als bläht sie sich halt ein bisschen mehr auf und bekommt eine andere Oberflächenstruktur aufgrund dessen, dass da einfach Mikroplastik eingekapselt in der Zelle mit vorhanden ist. Und wir haben gesehen, dass sie einfach schneller wandert und dementsprechend sind noch deutlich mehr Studien notwendig, um das wirklich sichern zu können. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass sich die Zelle, wenn sie sehr viel Mikroplastik aufgenommen hat, eher loslöst und eher wandert.
Sehr, sehr spannend. Wie jetzt haben Sie das sind immer noch mittendrin, das zu erforschen und sich das anzugucken? Wenn wir noch mal ganz kurz aufs große Ganze gucken, wie schätzen Sie das ein? Wie relevant sind diese Themen Mikro- und Nanoplastik für den menschlichen Körper, für die menschliche Gesundheit?
Es ist natürlich ein enormes Thema und wir wissen eigentlich noch sehr wenig von dem gesamten Thema, eben weil es so extrem viele unterschiedliche Plastikarten gibt, die eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung haben. Also wir brauchen definitiv deutlich mehr Studien, um das klar sagen zu können. Es ist schon so, dass wir natürlich auch aus den Studien, die eigentlich schon sehr alt sind, aus dem Umweltbereich und auch aus den Studien, die direkt mit Tieren gemacht worden sind, die ja auch sehr viel Plastik aufnehmen, besonders im Meer, also Fische und Muscheln etc., dass hier natürlich ein Effekt ist. Und wir können natürlich davon ausgehen, wenn auch auf Tierebene ein Effekt da ist, dass auch ein Effekt im Menschen sein wird.
Gibt es irgendwas, was ich Sie nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das ist total wichtig bei dem Thema und das muss man unbedingt hinzufügen?
Also was ich immer besonders wichtig finde, wir reden hier zwar vom Magen-Darm-Trakt, aber wenn wir jetzt größer denken, dann ist eigentlich für mich mittlerweile relativ klar, dass die Lunge ein viel sensibleres Organ ist, würde ich mal sagen. Weil wir nehmen eigentlich extrem viel Mikro- und Nanoplastik über die Lunge auf und wir erweitern jetzt auch unser Forschungsfeld in diese Richtung. Und beim Magen-Darm-Trakt habe ich praktisch einen natürlichen Ausgang durch die ganze Ausscheidung. Die Lunge hat deutlich weniger Möglichkeiten, diese Partikel wieder loszuwerden. Also ich kann es entweder abhusten oder es bleibt einfach im Gewebe. Geringere Mengen gehen auch in die Blutbahn über. Auch das wurde bereits in einer Studie gezeigt. Nicht von uns, aber von sehr tollen Kollegen von mir. Das heißt, die Lunge ist eigentlich das Organ, was deutlich länger diese Mikro- und Nanoplastikpartikeln ausgesetzt ist und daher eigentlich hier auch mehr Effekte zu erwarten sind.
Haben Sie eine Idee, was wir anders machen können? Können wir uns irgendwie davor schützen?
Auf lange Sicht bin ich eigentlich überzeugt, dass wir natürlich Mikro- und Nanoplastik reduzieren müssen. Das kann auf der einen Seite besonders im Lungenbereich sein, dass wir auch deutlich weniger Auto fahren, weil natürlich der Autoreifenabrieb schon sehr stark ist, besonders wenn man regelmäßig neben einer vielbefahrenen Straße spazieren geht. Es gibt natürlich mehrere Effekte, was wir machen können, um hier einfach das Plastik rund um uns zu reduzieren. Und ein großer Faktor der natürlich im Bereich der Forschung auch passiert, ist zum Beispiel einfach wirklich bioabbaubares Plastik hier etwas voranzutreiben und Innovationen hier voranzutreiben, um grünere Alternativen zu schaffen. Was ich persönlich schon immer auch wichtig finde, ich glaube, wir müssen uns sehr gut überlegen, wo brauchen wir Plastik und wo ist es auch wirklich wertvoll und wo brauche ich es nicht unbedingt. Also ich kann eigentlich sehr gut auf einen Einwegbecher verzichten oder kann Alternativen schaffen. Im medizinischen Bereich, wo ich einfach gewisse Hygienerichtlinien habe, brauche ich das Plastik viel eher und dort sollte es auch wirklich noch eingesetzt werden. Also einfach einmal schauen, wie sind meine Ressourcen, wo kann ich sie sinnvoll und auch nachhaltig einsetzen.
Das sagt Professor Verena Pichler von der Universität Wien. Sie ist Studienleiterin beim Forschungsprojekt MicroOne. Darin untersuchen sie und ihr Team, wie Mikro- und Nanoplastikpartikel in den menschlichen Körper gelangen und was sie dort anrichten können. Vielen Dank an Frau Pichler für das Gespräch und an meine Kollegin Ina Lebetjew, die für das Forschungsquartett mit ihr gesprochen hat. Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt über Mikroplastik, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Vielleicht kennt ihr die Forschungsquartett-Folge zur weltweiten Verbreitung von Mikroplastik noch nicht. Darin haben wir uns gefragt, wie Kunststoffteilchen an die entlegensten Orte der Erde gelangen. Sogar bis in die Arktis. Verlinken wir euch in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und wenn ihr das Forschungsquartett mit ein paar Sternen und netten Worten bewerten mögt, natürlich auch. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ich würde außerdem gern wissen, welche Themen euch interessieren. In welche Forschung sollen wir mal unsere Nase reinstecken? Verratet uns das gerne. Mein Name ist Caroline Breitschädel und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Tschüss und macht's gut.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.